E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute werfen wir einen Blick in die aktuelle Energiewende-Forschung. Auf der Conexio Stromnetze-Tagung in Berlin traf ich eine Vertreterin des Projekts Windheizung 2.0. Für die Wärmewende habe ich schon von Solarthermie, Geothermie und dem Heizen mit Biomasse wie Holz gehört. Vom Wind erwarte ich aber sprichwörtlich eher eine Abkühlung. Deshalb bat ich Martina Reinwald vom Bayerischen Landesumweltamt um Aufklärung.
Ja, es geht ja darum, wann ist der Strom aus erneuerbaren Energien, wann steht er zur Verfügung? Und PV ist natürlich eine gute Sache, vor allen Dingen eben in Süddeutschland, aber der PV-Strom ist natürlich überwiegend im Sommer und heizen wollen wir die Gebäude natürlich im Winter. Und gerade im Winter ist eine sehr hohe Deckungsgleichheit vom Strom aus erneuerbaren Energien aus Windenergieanlagen und der Heizperiode. Und daher haben wir eben das Projekt Windheizung 2.0, weil wir eben das Gebäude möglichst weitgehend aus Strom aus Windenergieanlagen heizen wollen und zwar auch den sogenannten Überschussstrom, das heißt, der sonst keine Verwendung hätte, weil einfach zu viel Windstrom im Netz ist. Also ein Sturm zieht zum Beispiel durch in Norddeutschland, sehr viel Windstrom wird produziert und die Netze sind quasi überlastet. Und dann ist es natürlich gut, Abnehmer zu haben, weil es ist ja schade, die Windenergieanlagen abstellen zu müssen, nur weil man nicht weiß, wohin mit dem Strom. Und das ist eben der Ansatz von unserem Konzept, dass wir den Strom aus erneuerbaren Energien dann nutzen, wenn er zur Verfügung steht, und den Strom im Gebäude umwandeln in Wärme, sodass wir dann die Wärme im Gebäude speichern. Da haben wir drei verschiedene Wärmespeichermöglichkeiten. Und wenn dann letztendlich zum Beispiel ein, zwei Wochen kein Wind mehr weht, dass wir dann auch keinen Strom für die Gebäudeheizung benötigen, weil das Gebäude entsprechend ausgelegt ist und entsprechend gut gedämmt ist, dass diese Wärme so lange im Gebäude gespeichert werden kann. Die Wärmespeichermöglichkeit ist einerseits ein großer Wasserspeicher im Keller, wo letztendlich das Wasser erwärmt wird und dort gespeichert wird. Die zweite Möglichkeit ist ein Bauteilspeicher, also eine Bauteilaktivierung in den Massen des Gebäudes, also in den Beton- oder Kalksandsteinwänden und Decken wird die Wärme gespeichert und dann langsam an die Räume abgegeben. Und die dritte Möglichkeit ist ein sogenannter Hochtemperatursteinspeicher. Das ist wie ein Nachtspeicherofen in groß, der meist halt auch im Keller steht, der letztendlich geheizt wird bis auf 800 Grad, entsprechend gut gedämmt ist und von dort aus die Wärme an das Gebäude abgibt.
Das ist ja dann wirklich die ideale Sektorkopplung zwischen Strom und Wärme, die uns sonst so schwer fällt. Wie machen Sie das mit den Gebäuden? Normalerweise sagen immer alle, na, das geht ja nur um Neubau. Der Neubau ist dann so energieeffizient, dass ich nur noch wenig Energie brauche und in Bestandsgebäuden. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, versuchen Sie das ja in Bestandsgebäuden. Wie funktioniert das da?
Genau, also wir gehen einerseits in den Neubau, aber auch in den Bestand. Also es ist beides möglich. Es ist richtig, dass das Gebäude erstmal gut gedämmt sein muss. Also ein 60er-Jahre-Bau, so wie er eben von damals ist, das funktioniert nicht, weil das Gebäude einfach viel zu hohen Wärmebedarf hätte. Das funktioniert einfach nicht, diese lange Speicherdauer zu realisieren. Aber man kann auch Bestandsgebäude entsprechend sanieren, dämmen. Und dann kann man letztendlich einen Wasserspeicher, kann man ja jederzeit in ein Gebäude einbauen. Und bei der Bauteilaktivierung, da werden ja auch Rohre quasi in die Beton- oder Kalksteinwänden verlegt. Das kann man natürlich nachträglich so nicht umsetzen, aber es gibt eine Lösung von einem unserer Industriepartner, dass man das nachträglich an die Wände oder Decken anbringt, also quasi an die bestehenden Wände oder Decken. Und das ist dann dadurch durch so Wärmeleitbleche auch möglich, nachträglich so eine Art Bauteilaktivierung umzusetzen.
Wird das dann von innen angebaut oder ist das gleich Teil der Wärmedämme und kommt von außen dran?
Nee, es wird dann von innen angebaut.
Also dann wird mein Raum aber auch kleiner, ne?
Genau, also die Decken, wenn die Decke schon nur 1,90 hoch ist, dann ist es schwierig, aber normalerweise hat man ein bisschen Platz und man braucht nicht sehr viel zusätzlichen Platz, genau.
10 cm reichen, oder?
Ja, genau, das reicht.
Ja, ah ja, richtig. Interessant. Nun haben Sie schon gesagt, Sie wollen dann Windstrom vom Norden nutzen, Sie sitzen aber in Bayern. Das heißt, Sie müssen ja doch über die Netze erstmal den Strom zu sich holen, oder wie ist das gedacht?
Ja, letztendlich sind wir zwar vom Bayerischen Landesamt für Umwelt in Bayern, wie der Name sagt, aber wir möchten jetzt nicht standortabhängig dieses Projekt entwickeln. Also die Gebäude können durchaus auch im Norden stehen, was ja auch erstmal Sinn macht. Wenn dann später die Leitungen vielleicht doch hoffentlich weiter ausgebaut sind, dann kann man auch darüber nachdenken, die Gebäude überall hinzustellen. Momentan ist es natürlich zielführend, das eher in der Nähe von Windenergieanlagen hinzustellen, wo auch viel Strom eben zur Verfügung steht im Winter.
Und überschüssig ist, genau.
Und überschüssig ist, genau, ganz wichtig.
Auch wenn Martina Reinwald das Projekt in Berlin präsentierte, ist sie bei weitem nicht allein dabei, betont sie.
Ich bin Martina Reinwald, habe Betriebswirtschaft und Geografie studiert, bin seit mehr als 10 Jahren jetzt beim Bayerischen Landesamt für Umwelt im Öko-Energie-Institut. Die beschäftigen sich mit der umweltverträglichen Umsetzung der Energiewende. Wir sind dem Bayerischen Wirtschaftsministerium zugehörig und dieses Projekt ist gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Unsere Projektpartner sind sehr zahlreich. Wir haben einerseits das Fraunhofer-Institut für Bauphysik, das Zentrum für innovative Energiesysteme der Hochschule Düsseldorf. Wir haben TenneT als Übertragungsnetzbetreiber, LEW und LVN von den Lechwerken, also ein Verteilnetzbetreiber. Dann haben wir die Firma Klöpperterm. Es sind ungefähr 13 Projektpartner im Konsortium, genau.
Zu den weiteren Partnern der Windheizung 2.0 gehören Tecma Regelsysteme und die Firmen Correlutions, Rad, Klimatop und Concrete Rudolf sowie der Bundesverband der Kalksandsteinindustrie. Es heißt ja, viele Köche verderben den Brei, aber in diesem Fall bringt jeder Partner genau die richtige Expertise ein, betont Martina Reinwald.
Einerseits ist das Gebäude wichtig, dann ist aber auch die Energietechnik wichtig, dann sind die Netze wichtig und dann auch die bauliche Umsetzung, sprich der Steinspeicher, die ganze Regelung, Signaltechnik und so weiter. Wann haben wir dieses Signal, dass der Strom jetzt gut ist abzunehmen, dass es einerseits kostengünstig ist aus erneuerbaren Energien und die Netze nicht belastet? Und das ist eine sehr spannende Herausforderung, bei der immer wieder die Partner regelmäßig zusammenkommen, natürlich sowohl in ihren einzelnen Arbeitspaketen, aber dann auch gesamt, dass man genau weiß, was in den jeweiligen Arbeitspaketen dann so vor sich geht.
Nun kennt man ja Nachtspeicheröfen noch als eine Erfindung der 50er, 60er Jahre. Da gab es dann den Nachtstrom besonders billig, weil die Industrie dann nicht wusste, wohin damit, wenn sie nicht durchgearbeitet haben. Der war ja dann quasi immer für einen Tag. Der hat genau in der Nacht gespeichert, am Tage war es dann schön warm. Die nächste Nacht brauchte er aber wieder Strom. Nun haben wir ja diese Windspitzen nicht ständig. Wie lange funktionieren denn Ihre Speicher? Für wie lange kann man denn da diese Wärme aufheben?
Genau, möchten wir ihn so konzipieren, dass es 1 bis 2 Wochen hält. Wir haben es simuliert und aus Vergangenheitsdaten da letztendlich auch wurden verschiedene Hochrechnungen durchgeführt, dass man so 5 bis 9 Stunden den Wärmespeicher beladen kann. Das ist so eine durchschnittliche Dauer von so einem Sturm, der quasi durchzieht. Und dann wäre es zielführend, wenn man 1 bis 2 Wochen diese Wärme im Gebäude speichern kann. Und dann kommt erfahrungsgemäß auch schon wieder der nächste Sturm. Das heißt, das sind durchaus realistische Angaben. Letztendlich kann man natürlich auch jederzeit, weil das soll ja trotzdem auch nutzerfreundlich sein, der Bewohner soll ja dann nicht im Kalten sitzen, kann man ja auch einmal kurz das Gebäude nachheizen sozusagen, zwar dann nicht voll die Speicher laden, aber zumindest so, dass man halt nochmal 1, 2 Tage weiterkommt. Und es gibt ja auch, ist jetzt auch gerade im großen Gespräch, diese dynamischen Strompreise, dass man dann einfach kurz mal ein bisschen Strom quasi nachlädt, der dann nicht vielleicht aus Erneuerbaren ist, aber zumindest ist dann der Komfort und die Nutzerfreundlichkeit gewährleistet.
Ja, oder man könnte dann die PV-Mittagsspitze von 12 bis 1 auch mal abfangen. Auch wenn das Projekt Windheizung heißt, darf man vielleicht auch mit Solarstrom heizen?
Das darf man auf jeden Fall, genau.
Und das bedeutet aber, dass die Gebäude dann komplett elektrisch beheizt werden, egal jetzt mal woher der Strom herkommt. Also das geht in die Speicher und damit wird das Gebäude beheizt. Man hat jetzt nicht noch eine Heizung, weil das würde ja zusätzliche Kosten machen.
Genau, das würde zusätzliche Kosten verursachen. Das ist das Ziel, dass man das ausschließlich damit betreibt. Das ist ja die Überlegung, ob man noch eine kleine Wärmepumpe für so den Alltagsstrom im Sommer dann letztendlich auch nimmt. Aber da müsste man wirklich konkret schauen, wie das Gebäude beschaffen ist. Ziel ist auf jeden Fall möglichst aus erneuerbaren Energien und auch kostengünstig. Und wie Sie gerade gesagt haben, jedes zusätzliche Heizsystem verursacht Kosten und davon möchten wir eigentlich weg.
Und dann bleibt aber noch das Brauchwasser, was wir heizen müssen für das Duschen zum Beispiel. Wo soll das herkommen oder ist das in dem System integriert?
Das soll integriert sein, beziehungsweise da gibt es auch verschiedene Szenarien, auch dass man das dann wiederum mit einer Wärmepumpe herstellt. Wir konzentrieren uns jetzt derzeit eher auf den Winter, auf das Heizen. Und dann schaut man, wie man das im Sommer macht. Letztendlich kann man ja durchaus auch überlegen mit Solarstrom. Im Sommer hat man ja genug normalerweise, dass man das dann damit lösen kann. Da gibt es jetzt eigentlich verschiedene Möglichkeiten.
Ein kleiner Durchlauferhitzer würde es ja im Prinzip auch tun, der dann halt in dem Moment Strom zieht.
Genau, richtig.
Wie lange läuft das noch?
Dieses Projekt jetzt läuft wahrscheinlich bis Mitte 26. Wir haben jetzt also 2 Heizperioden, haben wir jetzt Periode 24-25 und 25-26. Dann die Auswertungen. Aufgrund von baulichen Verzögerungen kann es gut sein, dass es nochmal kostenneutral verlängert wird. Also da sind der S-Projekt Realjülich bzw. das Bundeswirtschaftsministerium sehr flexibel. Solange es nicht mehr kostet, kann man auch sagen, gerade mit der Begründung, wir konnten eben nicht früher starten wegen baulichen Verzögerungen, dass man dann sagen, okay, wir nehmen noch mal eine Heizperiode weiter mit, damit wir einfach valide Ergebnisse haben. Das macht ja dann auch Sinn.
Genau, recht schönen Dank und viel Erfolg.
Ja, vielen Dank.
Das war unsere heutige Folge mit der Vorstellung des Wärmewendeprojekts Windheizung 2.0, präsentiert von Martina Reinwald vom Bayerischen Landesumweltamt. Tschüss, sagt Susanne Harmsen.
Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.